Carlos der Pferdeflüsterer. Pferdeflüsterer. Von Roussal Carré. Als die Sache passierte, war Carlos 9 Jahre alt. Er trug normale Klamotten. Er aß normale Sachen. Er war so normal, dass man hätte sagen können, er war ein kariertes Tischtuch auf einem Tisch, der vor einer karierten Wand auf einem karierten Fußboden stand. Es gab allerdings etwas, das er auffallend gut konnte. Und das war beobachten. Er bekam so ziemlich alles mit, was um ihn herum geschah. Aber damit konnte er natürlich keinen großen Eindruck machen. Oder hat jemand schon mal von einer Fernsehsendung gehört, die »Deutschland sucht den Superbeobachter« heißt? Carlos war das Schnuppe. Er fühlte sich glücklich in seiner eigenen, ruhigen Welt. Mitten im Schuljahr wurde sein Vater dann von seiner Klassenlehrerin Frau Pietsch zur Sondersprechstunde eingeladen. Carlos mochte Frau Pietsch nicht besonders. Sie war immer so aufgeregt und wollte, dass er sich mehr meldete und in der Pause mit den anderen Fußball spielte. Sie müssen ihren Jungen herausholen aus seiner lethargischen Isolation. Mit ernstem Gesicht warf Frau Pietsch einen Blick ins Klassenbuch und hatte wie immer die Augenbrauen auf eine Weise hochgezogen, als wäre sie dauerempört. Aber sind seine Noten denn schlechter geworden? Carlos' Vater verschränkte die Arme vor der Brust. Er fand Frau Pietsch auch nicht sonderlich sympathisch, aber immerhin war sie Carlos' Klassenlehrerin. Da wollte er nicht unhöflich werden. Frau Pietsch lächelte verständnisvoll, aber unbarmherzig. Die Noten ihres Sohnes sind hier nicht das Thema. Carlos ist schlichtweg zu ruhig. Bescheidenheit ist aber heute keine Zier mehr, wenn Sie verstehen, was ich meine. Fordern Sie Ihren Sohn mehr heraus. Er muss fähig sein, laut und deutlich zu sagen, hier bin ich und ich bin wichtig. Lassen Sie uns bitte fortan gemeinsam daran arbeiten. Sie lächelte noch einmal streng säuerlich, schüttelte Carlos' Vater die Hand und entließ ihn nach Hause. Carlos wusste nicht, was Frau Pietsch und sein Vater besprochen hatten. Und er fragte auch nicht danach. Ihn interessierte etwas ganz anderes. Er beobachtete seit Tagen die Erbsen auf den Wattebäuschen, die er an 3 Fenstern in nebeneinander liegenden Zimmern in leeren Glasaquarien platziert hatte. Die Erbsen im ersten Zimmer bespielte er morgens und vor dem Schlafengehen mit Cellomusik von Bach. Die im zweiten Zimmer mit Hip-Hop. Die im dritten streichelte und beflüsterte er. Er wollte herausfinden, welche Erbsen am besten wuchsen. Wenn er die Keimlinge eine Weile anfasste, spürte Carlos, wie sie sich mit aller Erbsenkraft nach oben streckten. Eigentlich leben sie wie wir alle. Nur, dass sie nicht weglaufen können, dachte er. Etwa eine Woche nach der Sprechstunde bei Frau Pietsch sagte seine Mutter, »Schatz, wir haben ganz tolle Nachrichten. Du darfst am Samstag in einem Film mitspielen, der in der Stadt gedreht wird. Ich habe Fotos von dir an die Produktionsfirma geschickt und sie haben dich als Komparsen gebucht. Was sagst du dazu?« Carlos hörte auf, löffelweise destilliertes Wasser auf den Wattebäuschen zu verteilen und sah seine Mutter verwundert an. »Was ist ein Komparse?« »Schwenkfutter für die Kamera.« Sein Vater schob sich neben die Mutter in den Türrahmen. »Du weißt doch, dass in Filmen nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sind, sondern auch Leute, die irgendwas im Hintergrund tun, damit das Ganze echt aussieht. Und das machen eben die sogenannten Komparsen.« »Muss ich da was sagen?« Carlos stellte ein Lineal neben die Bacherbsen und machte sich eine Notiz. »Nein, eine Sprechrolle ist es wohl nicht«, erklärte die Mutter. »Machst du mit?« Carlos überlegte. Und als er die erwartungsvoll leuchtenden Gesichter seiner Eltern ein Weilchen beobachtet hatte, sagte er, »Na gut, aber könnt ihr euch dann um die Erbsen kümmern, wenn ich nicht zu Hause bin? Hier steht, was ihr beachten müsst.« Er reichte seinen Eltern ein Papier, auf dem er seine Forschungsbedingungen und Ergebnisse festhielt. »Jetzt muss ich aber weitermachen, okay?« Stumm warfen die Eltern einander Blicke zu, aber ihr Seufzen hörte Carlos schon nicht mehr, weil Bachs Cellomusik darüber hinstrich, wie ein Radiergummi über die misslungene Linie in einer Zeichnung. Gedankenversunken notierte er, dass die Bacherbsen offenbar etwas schneller als die Hip-Hop-Erbsen gewachsen waren und ging dann weiter zum Zimmer mit den Streichelflüstererbsen. Am Samstag nörgelte der Wecker ihn bereits um 4 Uhr morgens wach. Es war Oktober. Und Nebel und Dunkelheit lungerten in ganovenhafter Freundschaft vor den Fenstern herum. Bevor er mit seinem Vater die Wohnung verließ, warf er einen letzten Blick auf die Erbsen und hoffte inständig, dass seine Mutter alles richtig machen würde. »Der Film spielt vor über 100 Jahren«, erklärte sein Vater aufgeregt, während er das Auto durch die fahl beleuchteten Straßen lenkte. »Jetzt bin ich aber mal gespannt.« Carlos überlegte, dass er versuchen könnte, das nächste Mal die Erbsen mit Gesängen von Nonnen oder mongolischen Nomaden zu bespielen. Ob das andere Ergebnisse bringen würde? Carlos? Carlos? Carlos! Sein Vater hatte das Auto vor einem großen Gebäude geparkt. Ich habe gefragt, ob du deinen Klassenkameraden erzählt hast, dass du heute in einem Film mitspielst. Nein. Carlos schellte sich vom Rücksitz nach draußen und schlug die Tür hinter sich zu. Ich glaube nicht. Sein Vater schüttelte stumm und verwundert den Kopf. Sie folgten den Zetteln, auf denen Filmkomparsen stand. Schließlich gelangten sie an eine Glastür, hinter der Licht brannte. Sie traten ein. Wärme und sanftes Stimmengewirr umfing sie. Eine junge Frau fragte Carlos nach seinem Namen und machte einen Haken auf einem Clipboard. Er sah sich um. Alte und junge Menschen standen und saßen herum. Alle schauten aus, als hätte man sie gerade aus den Betten gezerrt. Kleine, gerötete Augen, zerzauste Haare. »Bist du Carlos? Dann komm mal mit.« Eine Frau mit viel Schminke im Gesicht deutete auf eine Tür und ging voraus. »Ich warte hier auf dich«, hörte Carlos seinen Vater rufen. Die Frau schob Carlos sanft auf einen Stuhl vor einem Spiegel und schaute auf einen Zettel. »Gassenjunge, Boulevard, Szene 135, Herbst 1906«, las sie vor. »Na dann machen wir mal einen Gassenjungen aus dir.« Schon bald standen seine Haare strubbelig in alle Richtungen. Auf Gesicht und Händen klebte ihm unechter Dreck und sogar ein blaues Auge hatte die Frau ihm geschminkt. »Carlos? Kannst gleich weiter mit mir ins Kostüm kommen«, sagte jetzt eine andere Frau. Er folgte ihr in einen riesigen Raum. Übervolle Kleiderstangen standen in Reihen. Hüte, Handschuhe, Schmuckstücke und Pelze lagen auf Tischen verteilt. Noch angezogene Leute zogen sich gerade aus, Leute in Unterwäsche standen wartend herum und solche in altmodischen Kleidern kamen ihm schon wieder entgegen. »Gassenjunge, wa?« Mit dem Finger an der Nasenspitze betrachtete die Frau ihn von oben bis unten. Sie spitzte den Mund und rupfte schließlich eine braune Kniebundhose, Hosenträger, beige Strümpfe, einen löchrigen Pullover und eine Weste von den Kleiderbügeln. Carlos zog alles an und die Frau zupfte an ihm herum, als wäre er eine Puppe. Er sagte nichts. Er überlegte, ob er seinen Erbsenversuch demnächst auf andere Pflanzen ausweiten könnte. Vielleicht lieh Oma ihm die Usambara-Veilchen. Und wenn sich herausstellte, dass die Pflanzen die Musik oder sein Flüstern wirklich bemerkten, wäre das dann bei Tieren nicht auch so? Er könnte Ameisen oder Stuben fliegen. »Hey, Kleiner!« Die Frau war mit ihrem Gesicht ziemlich nah an seins gerückt. »Schläfst wohl noch, wa? Du bist fertig. Wenn mich nicht alle täuscht, gibst gleich den ersten Teek.« Er merkte, dass sein Magen knurrte und freute sich. »Ist das was Süßes?« »Wat? Der Teek.« Die Frau brach in schallendes Gelächter aus. »Nee, was bist denn du für ein lustig Kerlchen? Damit ist die Szene gemeint, die gleich gedreht wird.« Wieder lachte sie und murmelte. »Ob der Teek was Süßes ist, will er wissen. Nee, herrlich, der Knurps.« Als er zurück in den Gang kam, schaute sein Vater ihn kurz an, dann an ihm vorbei und wie suchend über ihn hinweg. »Papa, ich bin's.« Carlos zog ihn am Ärmel. »Du lieber Gott, Junge«, der Vater lachte. »Ich hab dich gar nicht erkannt.« »Mensch, toll siehst du aus«, er strahlte Carlos an, »als wärst du mit einer Maschine aus längst vergangenen Zeiten angereist.« Und nicht nur Carlos sah aus, als wäre er mit der Zeitmaschine gereist. Damen in bauschigen Kleidern und Herren mit Anzügen und Hüten, Arbeiter in groben, schmutzigen Hosen und Verkäuferinnen mit Körben und Bauchläden standen jetzt um sie herum. Eine der Damen trug ein kleines Hündchen auf dem Arm, das ihr abwechselnd die Schminke vom Gesicht leckte und spitz kläffte. Carlos entdeckte jetzt auch zwei andere Kinder. Ein Mädchen mit Korkenzieherlöckchen in einem plustrigen Kleid und einen Jungen, der einen Holzkasten in der Hand hielt, aus dem Schuhputzzeug hervorlugte. Beide grinsten ihn an. Dann drängten alle nach draußen. Ein Mann sprach in ein Megafon und seine Stimme quäkte über den Schulhof. »Wir bewegen uns jetzt geschlossen zum Drehort!« Es war inzwischen hell geworden. Die Menschpromenade wälzte sich die Straße hinunter. Die Röcke und Unterröcke der Frauen, die vor Carlos herliefen, schleiften über den morgennassen Asphalt und hatten binnen weniger Minuten einen schmutzig-grauen Rand. Er ließ die Hand seines Vaters los und ging zu dem Mann mit dem Megafon. »Ist so ein Megafon teuer?« »Wie bitte?« »Ach so, das!« Es klingelte. Der Mann nahm sein Handy aus der Westentasche und sprach schnell und viel. Schließlich sagte er zu Carlos, »Das ist ein tolles Megafon, in der Tat. Es hat einen integrierten Sirensignalgeber und kann sogar Melodien erzeugen. Interessierst du dich für Megafone?« »Nein, für Erbsen. Ich mache ein Experiment.« Der Mann lachte und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich bin Vincent, der Regisseur. Und du?« »Carlos«, er schlug ein. »Gut, Carlos. Du bist gleich beim ersten Take dabei. Halt dich bereit.« Vincent rannte ein Stück voraus, drehte sich um und gab weitere Anweisungen durch sein Supermegafon. Als die gesamte Truppe schließlich stehen blieb, vergaß Carlos zum ersten Mal seit dem Aufstehen sein Erbsenexperiment. Er kannte diese Straßenecke, aber jetzt sah sie total anders aus. Die Straßenschilder und ein Stromkasten waren unter Holzplanken und Efeu verborgen. Die Werbeschilder an den Hauswänden wurden von alt aussehenden Plakaten verdeckt. Kein Krümelchen Plastikmüll, kein Zigarettenfilter und kein Kronkorken lag mehr auf dem Kopfsteinpflaster. Ein Mann saß auf einem offenen Oldtimer und machte sich an einem Hebel zu schaffen. Plötzlich brach ein Riesenlärm los, eine Rauchwolke puffte in die Morgenluft und das seltsame Auto ruckelte vorwärts. Ein anderer Mann fuhr auf einem Hochrad vorbei und lupfte lachend seinen Melonenhut. Das Tollste aber war die Kutsche. Vier riesige schwarze Pferde waren davor angeschirrt. Nie zuvor hatte Carlos so große Pferde gesehen. »Ich warte da hinten im Café auf dich«, sagte sein Vater. »Wenn was ist, kommst du hin, okay?«
»Ja, in Ordnung.«
»Ihr drei stellt euch bitte hier neben der Kutsche auf.« Carlos hörte plötzlich die Stimme des Regisseurs neben sich. »Und wenn ich bitte sage, rennt ihr quer über die Straße bis dort hinten zum Baum. Tut einfach so, als würdet ihr Fangen spielen oder sowas. Alles klar?« Die drei nickten. Carlos taufte das Mädchen insgeheim Locke und den Jungen Schuhputzer. Alle postierten sich. Ruhe senkte sich über die Straßenecke. Die Szene wirkte einen Moment lang wie eingefroren. Dann rief der Regisseur sein schnarrendes »Und bitte!« Und als wäre das Wort ein Zauberstab, der sie berührt hatte, setzten sich alle in Bewegung. Jedenfalls fast alle. Locke und Schuhputzer flitzten los, sprangen über einen Haufen Pferdeäpfel und wichen dem Einrad aus. Geschickt schlängelten sie sich einen Weg zwischen flanierenden Damen und Herren hindurch. Locke winkte dem Mann auf dem Auto zu und endlich sprangen die zwei auf den gegenüberliegenden Bordstein neben den Baum.
»Danke aus«, ertönte Vincents Stimme.
»Carlos? Was war los mit dir? Warum stehst du noch da hinten?« Carlos drehte sich erschrocken um. Offenbar hatte er den ersten Take verpasst.
»Entschuldigung, dieses Pferd hier hat so geschnaubt. Ich glaube, es geht ihm nicht gut«, rief er.
»Okay, konzentrier dich jetzt bitte. Ich will das Ding schnell im Kasten haben. Das alles kostet Zeit und Geld.«
Locke und Schuhputzer stellten sich wieder neben Carlos auf und Carlos atmete einmal tief durch, um sich zu konzentrieren. In diesem Moment durchschnitt ein lautes Wiehern die Luft. Eines der gewaltigen Pferde warf seinen Kopf zurück, sodass die Mähne nur so flog. Geräuschvoll scharrte es mit den Hufen. Noch einmal wieherte es. Ein Mann in einer neonfarbenen Weste kam angerannt und griff nach dem Zaumzeug.
»Ruhig, Leo, ruhig«, sagte er.
Und der Kutscher zerrte an den Zügeln und rief, »Brrr, brrr«. Locke und Schuhputzer kicherten. Aber Carlos sah sich das Pferd genau an. Es tänzelte und schnaubte. Immer wieder scharrte es mit einem Huf über das Kopfsteinpflaster. Sein Nachbar und die zwei Pferde vor ihm fingen jetzt auch an zu scheuen.
»Ruhig, Leo, verdammt nochmal«, fluchte der Mann in der Neonweste jetzt. »Was ist los mit dir, hä? Was ist los?«
»Alles klar da hinten?«, fragte der Regisseur durch das Megafon.
»Ja, ja, kein Problem«, beeilte sich der Kutscher zu rufen.
»Dann bitte alle wieder auf Anfang.« Kurz entstand Ruhe. »Und bitte!«
Diesmal rannte Carlos mit. Doch kaum hatte er drei Schritte gemacht, da hörte er hinter sich ein ohrenbetäubendes, fast panisch kreischendes Wiehern und auf den Asphalt aufschlagende Hufe.
»Brrr! Brrr, Leo! Ruhig! Zum Kuckuck nochmal!« rief der Kutscher.
»Stopp, wir brechen ab!« Vincent kam mit dem Megafon in der Hand angelaufen. »Was ist hier los? Ich dachte, die Pferde wären an Filmszenen gewöhnt. Das hatten sie uns doch versichert.«
»Ja, sind sie ja auch.«
Ärgerlich sprang der Kutscher vom Kutschbock und zog Leos großen Kopf zu sich herunter.
»Sag mal, was soll das, Freundchen, hä?«
Leo schnaubte und verdrehte die Augen, sodass man das Weiße darin sehen konnte. Carlos beobachtete das Pferd noch einen Moment lang. Dann trat er vorsichtig an Leo heran. Er konnte die Wärme fühlen, die von der breiten Flanke des Tiers ausging. Ohne zu überlegen, legte er eine Hand darauf. Ein Gewimmel wie von Ameisen krabbelte durch das raue Fell bis in seine Hand hinein. Er legte seine andere Hand daneben. Gewimmel. In Leo wimmelte es furchtbar.
»Er hat sich erschreckt«, sagte er.
»Wie bitte?«
Der Kutscher bemerkte ihn erst jetzt, denn er war hinter dem hohen Rücken des Pferdes fast verschwunden. Doch bevor Carlos noch einmal etwas sagen konnte, wurden alle zurück auf Anfang gerufen. Und als das »Und bitte« erneut ertönte und Locke und Schuhputzer losrannten, blieb Carlos wie angewurzelt stehen und nahm alles gleichzeitig wahr. Diesmal kamen Locke und Schuhputzer nicht mal mehr bis zu den Pferdeäpfeln. Leo scheute so wild, dass die Kutsche meterweit in die falsche Richtung gezerrt wurde.
»Verflucht noch mal!«
Der Kutscher schrie jetzt. Dann schlug er Leo mit der Gerte auf den Rücken. Der Peitschenhieb knallte wie ein Ausrufezeichen in Leos verzweifeltes Wiehern hinein.
»Nicht!«
Carlos sprang zu Leo und drückte sich gegen seine Flanke.
»Er kann nichts dafür!«
»Ach ja? Und wer kann dann was dafür?«
stöhnte der Kutscher, ließ die Gerte aber sinken. Um die Kutsche herum waren alle still geworden. Carlos streichelte Leo. Das Pferd tänzelte zuerst noch nervös, dann schnaubte es und neigte ihm seinen Kopf entgegen. Er strich über Leos Nüstern, dann über seinen Hals und seine Flanke. Dort legte er seine Wange an das Fell des Pferdes. Er merkte nicht, dass Locke und Schuhputzer ihn anstarrten und kicherten, und er sah auch nicht, dass Vincent mit seinem Megafon mitten im Laufen innehielt und allen anderen mit Handzeichen bedeutete, still zu bleiben. Carlos lauschte auf Leos Herzschlag. Er strich weiter über die Flanke des schönen, großen Pferdes. »Leo lebt wie ich«, dachte Carlos. »Er lebt genauso auf der Welt wie wir alle.« Da wurde Leos Herz ruhig. In diesem Augenblick ertönte ein schmatzendes Geräusch. Leo wieherte erschrocken auf und warf seine Mähne nach hinten. Carlos drehte sich um. Es war das Hündchen auf dem Arm der Dame. Es kläffte leise und winselte. Die Dame stopfte ihm ein Leckerli ins Maul, und als der kleine Hund es vertilgt hatte, kläffte er wieder los.
»Leo erschrickt, wenn der Hund bellt«, sagte Carlos zu Vincent.
Ungeduldig wandte der Regisseur sich an die Frau. »Macht er das schon die ganze Zeit?«
»Ich weiß nicht, was er hat. Er verlangt heute doppelt so viel Leckerli wie sonst.«
Die Dame küsste den Hund auf die Schnauze und er zappelte wie ein Gefangener an ihren Arm. Vincent dachte einen Moment nach.
»Hören Sie, wir verzichten ab jetzt einfach auf den Hund. Er scheint das Pferd massiv nervös zu machen. Der Praktikant wird mit ihm spazieren gehen.«
Er winkte einen jungen Mann heran. Kaum war der Praktikant mit dem Hund verschwunden, spürte Carlos, wie alles Gewimmel aus Leo wich. Beruhigend streichelte er noch einmal über seine Flanke. Vincent kam auf Carlos zu.
»Du kennst dich gut mit Tieren aus, oder?«
Carlos überlegte.
Bis jetzt eigentlich eher mit Erbsen. Der Regisseur lachte.
Jedenfalls danke ich dir, denn durch dich haben wir herausgefunden, was mit dem Pferd los war.
Carlos' Vater trat plötzlich neben sie und sah sie verwundert an.
Wussten Sie eigentlich, dass Ihr Sohn ein Pferdeflüsterer ist? Fragte Vincent und zwinkerte dem Vater zu.
Um ehrlich zu sein, nein.
Die Frau mit dem Clipboard trat zu ihnen.
Sag mal, dein Job ist ja für heute zu Ende. Dürfen wir dich zukünftig vielleicht wieder einmal buchen, um sicherzugehen, dass es den Tieren am Set gut geht? Unsere Dreharbeiten werden nämlich oft dadurch aufgehalten, dass sich Tiere nicht ganz wohlfühlen und wir lange rätseln, was mit ihnen los ist. Da wäre es toll, wenn du uns helfen könntest.
Carlos' Vater schaute seinen Sohn überrascht an.
Ach so, also, wenn das so ist, möchtest du das denn?
Carlos strich über Leos warmes Fell. Er überlegte.
Übernehmt ihr, Mama und du, dann zwischendurch meine Versuchsreihen?
Ich habe nämlich einen neuen Plan mit Omas Usambara-Pfeilchen. Vincent, die Frau mit dem Clipboard und Carlos' Vater lachten.
Wir versuchen unser Bestes, sagte sein Vater.
Ja, dann kann ich kommen, sagte Carlos zu Vincent. Würden Sie mir denn mal Ihr Megafon leihen?
Für deine neue Versuchsreihe?
Ja.
Okay, abgemacht.
Nachdem sich alle zur Besiegelung lachend die Hände geschüttelt hatten, drehten sie den ersten Take ohne weitere Probleme ab.
Ungefähr einmal im Monat wurde Carlos jetzt von Filmproduktionsfirmen eingeladen, wenn Tiere mitspielten. Er achtete darauf, dass es den Pferden, Hunden, Schweinen, Affen und Papageien gut ging und merkte schnell, wenn etwas nicht stimmte. Neulich war ein sehr empfindlicher Elefant dabei gewesen. Keiner wusste, warum er dauernd davonlaufen wollte, bis Carlos herausfand, dass er Angst vor der Farbe Gelb hatte. Sofort tauschte der Kameramann sein gelbes T-Shirt in ein blaues um und der Elefant beruhigte sich von jetzt auf gleich. Das Megafon gab Carlos dem Regisseur übrigens bald zurück, denn die Usambara-Pfeilchen hatten bei dem Gequäke vom ersten Versuchstag an alle Blätter hängen lassen. Das Flüstern war ihnen danach um einiges besser bekommen. Sie blühten wieder auf und blühten und blühten. Und Carlos' Oma erkannte sie nicht wieder.